Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir haben heute eine echte Legende zu Gast und ich bin super happy, dass er zugesagt hat. Thomas Anders. Thomas Anders ist einer der bekanntesten Stars Deutschlands. Er ist wohl die bekannteste Stimme aus unserem Land im Ausland und er ist in diesem Jahr wieder auf Platz 1 der offiziellen Albumcharts gelandet. Was für eine krasse Sensation. Hier erfahrt ihr alles über seinen gigantischen Erfolg in den USA, über seine erste Karrierekrise im jungen Alter von 24 Jahren und wir sprechen darüber, was einen Menschen eigentlich ausmacht. Viel Spaß mit Thomas Anders.
Also, sind ja unfassbare Dinge passiert. Nicht nur, dass du vor 2 Wochen, glaube ich, ein paar Jahren das erste Mal wieder in Deutschland in den Albumcharts auf Platz 1 notiert wurdest. Du bist jetzt auch schon in der 2. Woche Platz 1 geblieben. Das ist ja Wahnsinn. Wie kam das denn überhaupt zustande?
Dass ich das Album aufgenommen habe, dass ich Nummer 1 wurde. Nein. Also die Nummer 1 kann ich leicht erklären. Wir haben so viele Leute gekauft, dass dann eben kein anderer an mir vorbeikam. Dann so kommt man auf die Nummer 1. Aber das Album ist auch letztendlich, kann man es positiv sagen, ein Zufallsprodukt. Ja. Das ist einfach... Mit Florian ist einfach ein Zufallsprodukt insoweit, dass wir vor 2 Jahren die Idee hatten, also das war die Idee von Christian Geller und er sagte, ich habe hier eine Nummer geschrieben und der Song heißt, sie sagte doch, sie liebt mich und das ist ein Duett und hast du Lust, das zu singen? Und ich sagte, okay, geh ins Studio und sing es ein, aber wie der Name Duett schon sagt, es fehlt dann im Grunde noch ein weiterer Partner. Und dann sind wir so ein bisschen durchgegangen, haben uns so überlegt, wer könnte passen oder welche Person könnte man sich vorstellen oder kann ich mir auch vorstellen? Und dann kam ja Florian. Und so eben das Management hat dann in kürzester Zeit zugesagt. Und dann wurde da ein super Ding draus mit 16 Millionen Klicks. Dann kam die 2. Single und dann kam die Anfrage, ob wir nicht Lust hätten auf ein Album.
Ja, so, Wahnsinn.
Das ist Geschichte von 2 Jahren relativ knackig erzählt.
Wahnsinn. Ja, es ist unfassbar. Gerade wenn man daran denkt, dass du ja schon ja sehr oft auf Platz 1 warst und nun eine gewisse Zeit lang nicht. Und du warst ja auch, glaube ich, sogar in Argentinien mal mit deinem spanischsprachigen Album auf 1. Das ist ja Wahnsinn. Hast du für unsere Hörer, und wir haben ja Hörer aus tatsächlich unterschiedlichen Backgrounds, aus unterschiedlichen Bereichen, gibt es in der Karriere von Thomas Anders irgendeine Art Erfolgsgeheimnis?
Nee. Doch, ja, weiß ich nicht. Gut, man hat immer man versucht es immer zu ergründen. Und ich bin jetzt ja mittlerweile über 40 Jahre im Profigeschäft.
Eben,
und,
ja.
Und vor 35 Jahren hatte ich die erste Nummer 1. Und jetzt wieder, klar, fragt man, was macht der im Grunde alles richtig? Ich kann es nicht genau sagen. Also ich kann nur das Gefühl im Grunde rüberbringen, dass ich ein Mensch bin, der an sich glaubt und der sehr, sehr diszipliniert arbeitet und der sich durch Niederlagen, die natürlich auch zu einer Karriere gehören, einfach nicht kleinkriegen lassen, sondern die Liebe zu meinem Beruf, die ist so stark, dass ich halt eben auch durch Niederlagen hindurchgegangen bin und einfach sagen, okay, ich mache Musik, ich liebe Musik, ich bin dafür gemacht und ich kämpfe dafür, wenn es mal nicht so läuft. Und ich glaube, das ist dann wirklich ein sehr guter Beweis dafür, wenn man dann tatsächlich wieder auf der 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist.
Wahnsinn. Ja, klasse. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Liebe zum Beruf. Und bei dir geht die Liebe ja tatsächlich in verschiedene Bereiche. Wir kennen dich als Moderator, als Sänger, mittlerweile als Kochbuchautor, als Autor ja auch. Du hast ja auch schon mal ein Buch geschrieben. Also was haben wir denn zu erwarten, vielleicht noch in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr von Thomas Anders, von der kreativen Seite, wenn du sagst, du liebst deinen Beruf? Was ist in der Pipeline?
Naja, jetzt natürlich das Album mit Florian, das wird mit Sicherheit noch die nächsten Monate sehr stark promotet, aber für meine internationalen Fans habe ich schon ein englischsprachiges Album eingesungen und vorbereitet. Das kommt auch irgendwann im Laufe vom Herbst, Winter. wird das auch auf den Markt kommen für den internationalen Bereich, also von ja. Fans. Ich meine, wir sind hier alle so ein bisschen in Corona-Zeiten und da ist es natürlich so, dass ich halt eben auf meinem Weg, in meiner Zeit hier zu Hause, habe ich schon wieder ganz viele Rezepte ausprobiert und dann wird es garantiert cool. irgendwann wieder ein neues Kochbuch geben. Das ist momentan mal geplant für 22. Ja, Kreativität hört nie auf und Kreativität wird auch nie alt. Also es gibt immer was.
Ja, ja, interessant. Du hattest gerade jetzt schon das Ausland angesprochen, weil das ist hier die nächste Frage, die bei mir auf dem Zettel steht. Was ja viele Leute nicht wissen, also die denken immer, Thomas Anders ist groß in Russland, das stimmt ja auch. Aber mittlerweile, gerade in den letzten paar Jahren gefühlt, habt ihr ja Shows gespielt, auch in ausverkauften Hallen in England, in USA, in Kanada. Wie kam das denn dazu? Das war ja, glaube ich, in den 80er, 90er Jahren in diesen Native-Speaking-English-Countries gar nicht der Fall. Wie kam das denn zustande? Ist ja auch spannend, wenn du jetzt sagst, hey, es kommt ein neues englischsprachiges Album.
Das war wirklich, das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, wo wir, das jetzt sagen wir, das heißt und mein Umfeld, dass wir das gar nicht so auf dem Schirm hatten. Uns war zwar bewusst, dass halt eben gerade das Branding Modern Talking extrem stark war und dass wir halt eben viele, viele Länder hatten, wo wir halt eben unsere Platten damals und unsere CDs verkauft haben. Man muss immer noch mal Revue passieren lassen. Wir kommen ja bis heute ungefähr auf 125 Millionen verkaufte Tonträger. Die müssen ja irgendwie an die Frau oder an den Mann gekommen sein.
Ja.
Und dann kam, das ist jetzt einige Jahre, ist es wirklich schon her, dass halt eben ein Promoter aus Amerika halt eben an mich herangetreten ist und hat gesagt, er hat ein durch die neuen Medien hat ein besonderes Ticketing, also dass er gar nicht mehr diese klassische Vermarktung macht, sondern er hat irgendwie ein Programm, dass er im Grunde von verschiedenen Städten die verschiedenen ethnischen Communities ausfindig machen kann.
Ja.
Und wir leben ja nun in einer Welt, wo wir sehr viel reisen, wo Kulturen sich auch in fremden Ländern, sozusagen anderen fremden Ländern, halt eben auch etabliert haben und vergrößern. Als Beispiel war es so, wusste ich vor der Zeit nicht, dass zum Beispiel in Chicago gibt es die größte polnische Community außerhalb Polens.
Okay. Ja.
Und wie gesagt, weil ich mich halt eben mit dem Promoter dann auch auseinandergesetzt habe und weil er wollte einfach ausprobieren und er sagte, okay, ich würde gerne eine Show in Los Angeles machen. Mhm. Und da sagte ich, okay, welchen Club nimmst du denn?
Ja.
Und dann sagte er, nee, ich nehme nicht einen Club, hab die Starlight Bowl im Grunde gemietet, da passen 5000 Leute rein, wo ich sofort meine Herzdruck brauchte. Und sagte, das kann jetzt nicht sein. Wie willst du hinkriegen, 5000 Leute zu ziehen? Lange Rede, kurzer Sinn. Es war dann so, dass ich zu dieser Zeit auch anfing, immer wieder Postings zu machen, Fotos zu machen von meinen Shows im Ausland.
Ja.
Und da ist nun was ganz, ganz Interessantes passiert, dass, keine Angst, ich dann irgendwo, ich weiß es nicht, dann auch in Los Angeles war und habe dann das Bild gepostet. Mittlerweile mache ich ja bei jedem Konzert, da mache ich ja eine kleine Videosequenz.
Genau.
Das wiederum sehen natürlich auch wieder andere Promoter.
Ah, und ja.
Dann sagt natürlich der Promoter in Asien, einen Moment, wenn der Thomas Anders mit seiner Musik in Los Angeles 5000 Leute in die Arena reinbekommt, dann kann ich das doch auch irgendwie schaffen, weil hier hören wir auch alle Modern Talking.
Mhm.
Dann kam plötzlich Hanoi und dann war plötzlich nicht Los Angeles, dann kam plötzlich New York, dann kam plötzlich Chicago, dann ging es plötzlich nach Kanada, dann war plötzlich Buenos Aires, dann war es plötzlich La Paz, da war es plötzlich London, da war es wie jetzt im letzten Jahr Zenit in Paris und sowas. Und das war dann wie so, ich würde fast sagen, das war so ein Ball, der ins Laufen kam und wo halt eben die Promoter halt eben sich untereinander im Grunde angesteckt haben. Und die Shows sind ja im Großen und Ganzen immer ausverkauft. Mhm. Also ich, wenn ich in Polen, wo ich sehr viele Shows gebe, als Beispiel, ja, also ich glaube, die kleinste Kapazität in Polen liegt, glaube ich, bei 5.000 oder 6.000 Besuchern. Und das kriegt man einfach mit. Und ich glaube, dadurch hat sich diese Einstellung und oder diese Wahrnehmung, sagen wir es so, von Thomas aus dem Ausland extrem verstärkt, das, was ich im Grunde im Ausland leiste und wozu ich imstande bin, an Menschenmassen zu ziehen.
Das ist Wahnsinn, das ist also Chapeau, denn ich kenne außer vielleicht aktuell Rammstein keinen anderen Act aus Deutschland, der das schafft, oder? Oder?
Ich glaube, die Scorpions.
Okay,
die Scorpions,
gut,
die
ja.
Sind auch noch. Also, klar. Aber es wird ziemlich dünn. Also da wird es wirklich, wirklich dünn als ausländischer Künstler. Und im Normalfall, also ich sage jetzt nicht in der Corona-Zeit, da sind ja keine Shows, aber
genau.
Im Normalfall habe ich im Jahr ungefähr 250.000 Besucher bei meinen Shows im Ausland. Und das ist, das haben nicht viele deutsche Künstler, das stimmt.
Nee, das ist ja wirklich einmalig, so gesehen. Du hattest ja mal ein Buch veröffentlicht, wo es ein Hörbuch dazu gab. Und da gab es eine Situation, wo dir ja irgendjemand vorausgesagt hat, dass du um die Welt fliegst mit einem Flugzeug. Erinnerst du dich dran?
Ja, das war eine, wie man so schön sagt, eine Psychic oder eine Frau, ein Reader, eine im Grunde eine, heute würde man esoterisch plakativ sagen, eine Wahrsagerin.
Ja.
Die hat mir das vorausgesagt, das stimmt.
Genau, weil das so gesehen ist das ja eine dir in Anführungszeichen eingepflanzte Vision. Hast du denn, wenn du rausgehst, ein neues, jetzt bei dem Duettalbum haben wir es ja schon gehört, da war es ja nicht so, das war ja irgendwo ein Zufallsthema, aber gibt es denn irgendwo, wenn du ein neues Thema machst, eine Vision, wo du sagst, ich möchte XY erreichen oder ich möchte in einem gewissen Zeitraum dies und das geschafft haben?
Eigentlich nicht so direkt, weil wenn ich natürlich auf meine Karriere zurückblicke, habe ich ja schon wahnsinnig viel erreicht und geschafft. Und, ich bin eine Person, natürlich freue ich mich über Erfolg, natürlich freue ich mich wahnsinnig jetzt über die Nummer 1 und den Erfolg. Das ist ja auch eine Bestätigung von einer Leistung, die man macht, wo die Menschen halt eben die Leistung honorieren. Das ist schon richtig. Aber ich habe jetzt nicht mehr, ich würde sagen, es herrscht bei mir keine Verbissenheit.
Ja.
Also ich muss jetzt nicht unbedingt die Nummer 1 haben. Also hätte ich jetzt die Nummer 1 nicht bekommen, wäre ich auch glücklich, hätte ich glücklich weitergelebt. Also
genau.
Das ist jetzt nicht so, dass ich da alles dann an einer Chartplatzierung festmache. Dann ist es mir einfach viel wichtiger, dass ich sagen kann, okay, ich mache halt eben, nehme ein neues Album auf und hoffe damit halt eben meine Fans und vielleicht die es noch werden wollen, einfach damit eine gute Unterhaltung zu bieten und dass die sich wohlfühlen.
Mhm.
Also so sehe ich es. Klar, es ist einfach so, Sören, wenn man, wie gesagt, 35 Jahre im Grunde durch alle Höhen oder und fast alle Tiefen des Showbusiness gegangen ist, dann hat man einfach auch Erfahrung und weiß das richtig einzuordnen.
Absolut, ja. Und die Gesellschaft sagt uns ja immer, hey, es muss immer schneller, weiter, höher gehen. Aber das ist ja, wer mal genau einsteigt, der weiß ja, dass das gar nicht so sein kann. Weil es ist ja alles irgendwo in einer gewissen Wellenbewegung, die dann vielleicht irgendwann auf einem höheren Niveau verläuft. Aber das ist natürlich das, was die Leute da draußen oft vergessen, ja?
Ja, definitiv. Weil sagen wir so, wir das, was wir ja nun bringen, ich sage jetzt Sänger, Sängerinnen, Künstler,
ja.
Musikschaffende, das hängt ja alles ein bisschen mit Geschmack zu tun. Und das hat ja auch mit einem Zeitgeist was zu tun. Das hat in der heutigen Zeit auch sehr, sehr viel mit dem richtigen Marketing irgendwas zu tun.
Ja.
Denn ich frage mich natürlich auch ganz klar, jetzt bei der Nummer 1, was ist an diesen Songs, an diesem Album, was macht das momentan so begehrlich für die Menschen? Ja? Weil meine Stimme hat sich ja nicht verändert. Das ist ja, ich singe ja im Grunde genauso wie vor 35 Jahren. Also, die Stimme kann ich auch nicht verändern. Ist es jetzt einfach die neue Form von Musik? Ist es jetzt, dass ich halt eben intensiv Deutsch mache? Ist es natürlich Florian? Aber was, und das versucht man, soweit es geht, im Grunde sich zu erklären. 100% die Antwort darauf findet man nicht.
Ja, vielleicht ist es auch irgendwo ein Stückchen was von allem, aber natürlich auch dein, oder? Aber vielleicht aber auch dein Bekanntheitsgrad, weil es wachsen Leute nach und man kennt dich und irgendwann, wahrscheinlich ist Thomas Anders mittlerweile Kult.
Vielleicht, ich weiß es nicht, irgendwie, aber ich erschrecke mich nur, wie gesagt, insoweit manchmal, jetzt meine ich das wirklich im spaßigen Sinne, aber wir heutzutage vor 35 Jahren auf die Welt kam, da gab es niemanden Thomas Anders.
Nee, und es ist ja auch schon, 35 Jahre sind ja so gesehen schon eine lange Zeit, obwohl auch wiederum auch nicht.
Ja, aber es ist so für Menschen, also die jetzt mitten im Leben stehen und sowas. Also irgendwie so, keine Ahnung, ein kleines Mädel und kleiner Bengel, zum ersten Mal Krähte, da lief das schon wie am Radio mal so. Also die Vorstellung belustigt mich schon sehr.
Ja, klasse, sehr gut. Erzähl mal, gab es bei dir in deinem Leben irgendwo eine Situation, weil du hast ja jetzt auch schon gesagt, es gab hier und da mal eine Krise, das ist ja auch völlig normal, aber gab es irgendwo eine Situation in deinem Leben, wo du durch eine besondere Begebenheit enorm viel für dich selber gelernt hast oder über deine Person gelernt hast? Weil wir wollen ja ein bisschen lernen in diesem Podcast und deswegen diese Frage, also gab es da irgendeine, oder vielleicht auch eine Zeitspanne oder so?
Eine Zeitspanne, würde ich sagen. Das war das erste Mal, also das war die Zeit, als die erste Karriere von Modern Talking beendet war.
Ja.
Also wir sprechen jetzt hier in Jahren, am Ende, das war dann so, im Grunde waren dann die Jahre 88, 89.
Ja.
Und da habe ich einfach gelernt, ich würde auch sagen, fürs Leben gelernt, weil ich einfach mich auch mit mir auseinandersetzen musste. Mhm. Ich musste einfach einmal diesen Erfolg letztendlich für mich verarbeiten und musste aber, weil halt eben Modern Talking zu Ende war und einige erinnern sich vielleicht, Modern Talking war jetzt nicht die heißeste Ware im Supermarkt. Ich musste es erstmal verkraften, weil verstanden richtig habe ich das nicht. Also das muss ich vorstellen, dass wir halt eben in der Zeit, ich glaube, 70 oder 80 Gold- und Platin-Platten bekamen.
Wahnsinn.
Dass wir auf der Bühne gefeiert wurden und zwei Jahre später wurden wir halt eben bei einer Fernsehsendung ausgepfiffen. Und dann war Modern Talking auch im Grunde vorbei und ich war auch so erschöpft und müde, dass ich auch direkt, ich hatte ein Angebot für einen Plattenvertrag, für ein Soloalbum, dass ich das ausgeschlagen habe, weil ich sagte, ich muss erstmal realisieren, was in den letzten drei Jahren mit mir passiert ist und ich brauche wirklich einfach mal eine Auszeit. Und das war schon insoweit für mich, jetzt muss ich mit mir doch ziemlich in Reflexion gehen, weil ich habe heute noch immer dieses Bild vor mir. Ich hatte damals ein großes, so ein Bauernhof, also so ein Landgut mehr oder weniger. Und ich saß da halt eben in meinem Wohnzimmer und der Kamin brannte und ich hatte mein Glas Rotwein, war 24 und überlegte mir, du bist erst 24.
Was mache ich denn jetzt mit dem Rest meines Lebens?
Was mache ich? Genau
oder?
Das. Weil die Vorstellung, dass sich so eine Karriere wiederholt, das kam mir nicht in den Sinn. Das war für mich. Und da fing ich aber an, dass ich mich mit mir sehr, sehr intensiv beschäftigt habe und auch mit dem Menschen an sich. Was macht ein Mensch eigentlich aus? Und kam dann aber auch schnell dahinter, dass ich als Mensch, als Persönlichkeit nicht zu bewerten bin über meine Charterfolge.
Nee,
weil das ist nämlich eine Äußerlichkeit. Und dass ich auch anfange und mich jetzt nicht in den Vergleich setze, wie geht jetzt deine Karriere weiter? Was passiert, wenn du noch ein Album rausbringst und es will keiner hören, was dann noch passiert ist, ein paar Jahre später?
Mhm.
Du hast trotzdem deine Wertigkeit und du hast etwas zu sagen und das sind einfach solche Punkte, die wo ich in mich gegangen bin und wo ich sagte, okay, mein Stellenwert begründet sich auf ganz anderen Dingen als auf den beruflichen Erfolg. Und das hat mir gut getan.
Super.
Das hat wirklich geholfen.
Ja gut, aber diese Erkenntnis, die ist ja sehr viel wert. Die kriegen ja einige Menschen nie in ihrem Leben. Also.
Ja, das hängt aber vielleicht damit zusammen, weil dieser Weg dorthin kann unter anderem teilweise auch schmerzhaft sein, weil du ja, wenn du anfängst, dich wieder selbst zu belügen, wirst du nie zu dem richtigen Resultat kommen.
Absolut.
Das heißt, also ja. du musst anfangen, mit dir ins Reine zu kommen und dir auch selbst Wahrheiten eingestehen, die nicht so doll sind, weil wir sind alle jetzt nicht die perfekten Menschen und wir machen nicht immer alles richtig. Und
total.
Wir haben Fehlentscheidungen und auch zu Fehlentscheidungen stehen und dann sagen, okay, ich lerne daraus und mache es besser. Und dieser Weg, der führt einen dahin, wenn ich sage, auch die anderen, es haben ja ganz viele Menschen immer so diese Ausflüchte. Es sind ja immer die anderen schuld, wenn man nicht erfolgreich ist.
Oh ja, ja, die gibt es da draußen zu Genüge, oder?
Ja. Wie sagt man so schön im Neudeutsch, sie blamen es auf die anderen, um sich nicht im Grunde eingestehen zu müssen, dass sie vielleicht etwas falsch gemacht haben oder dass sie vielleicht etwas auch nicht können. Ja, manchmal verrennt man sich ja auch in Dinge, dass man sagt, okay, ich will das und das machen, bin aber eigentlich gar nicht richtig gut darin. Und über diesen ganzen Tunnelblick, den man dann hat, versäumt man eigentlich zu erkennen, in was man richtig gut ist. Weil jeder Mensch hat irgendwie etwas, was er richtig gut kann.
Absolut,
und,
ja.
Man muss dann schon kritisch mit sich umgehen. Aber ich glaube, wenn man dann, ich sag das mal, wenn man dann dieses tiefe Tal durchwandert hat, dann ist man aber auch ziemlich gefestigt für das, was kommt.
Für alles, was kommt, genau, ja. Ja, es ist ja auch so, jeder Mensch hat ja die 16 sogenannten Lebensmotive in der DNA liegen. Also beispielsweise das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Macht, nach Ordnung, nach Sparen sogar. Aber eben auch nach Idealismus oder nach Ehre, ob man jetzt nach Prinzipien leben möchte oder nicht, die sogenannten Motivatoren. Was glaubst du, was dein stärkster Motivator ist?
Puh, es macht mir unglaublich Freude, auf der Bühne zu stehen und Menschen zu unterhalten. Das ist etwas, was mir ganz leicht von der Hand geht. Also das ist etwas, das ist für mich keine Schwierigkeit. Es gibt hier Kollegen, die auch erfolgreich sind, aber die bei jeder Show, wo es rausgeht auf die Bühne, sich überwinden müssen, rauszugehen. Ich meine, ich kannte ihn jetzt nicht persönlich, aber einen besonderen Fall haben wir mitbekommen vor ein paar Jahren. Das war Avicii.
Ja, und, definitiv.
Und ich meine, er ist dran zerbrochen.
Ja.
Und ich hab die Dokumentation über ihn im Fernsehen angesehen und war wirklich tiefst erschüttert, weil er, es wurde da sehr krass dargestellt, immer wenn er raus musste und er musste vor Publikum, wie eigentlich sein ganzer Körper sich dagegen gewehrt hat. Also es hat mir wirklich zum Teil in seiner Haltung und in seinem Reden tat er mir so leid, weil das will ich wirklich nie vergessen, weil mich das echt sehr, sehr berührt hat und sehr nachhaltig auch bei mir gewesen ist, dass er seinen Manager, ist da die eine Szene, immer darum gebeten hat, dass er 10 Minuten später anfangen kann oder vielleicht eine Viertelstunde, dass er noch alleine in der Garderobe sein kann, um nicht rausgehen zu müssen. Also das ist ja, das zeigt ja nichts anderes. Dieser Schritt ins Rampenlicht, ins Publikum, muss für ihn eine unglaubliche Überwindung gekostet haben, um da rauszugehen, um dann seine Show zu machen. Und ich würde aufgrund dieser Dokumentation, würde ich fast behaupten, er war ein großartiger Musiker mit Gespür für Hits, aber er war nicht für die Bühne gemacht.
Nee,
und ich bin jemand, ich bin jemand, der, 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 der ich sage, wann kann ich denn jetzt endlich raus? Oder wenn ich auf der Bühne, hinter der Bühne warte und ich mit den Musikern und so, ich habe dann ein ganz anderes Gefühl dafür. Ich gehe gerne raus, ich freue mich rauszugehen. Und das ist für mich fast ein Lebenselixier. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Das ist, glaube ich, mein Antriebsmotor. Und natürlich, ohne Zweifel, ist es natürlich angenehm, wenn man gefeiert wird.
Absolut.
Das kann ja auch im Grunde kann ja auch so ein bisschen so Suchtpotenzial auslösen, dass man sagt, okay.
Applaus ist schon schön, oder?
Ja, Applaus ist schon schön.
Ja.
Also Applaus ist immer besser, als ausgebucht zu werden. Nein. Das kann ich mal aus eigener Erfahrung mal ganz kurz in die Runde werfen.
Definitiv, obwohl es gibt auch einige da draußen, denen ist das total egal, was das Publikum sagt. Aber das ist ja eher die Ausnahme tatsächlich. Ja, sehr, sehr spannend. Weil, wie gesagt, Avicii, super Beispiel, da ist es ja auch immer wichtig, auf sein Umfeld zu achten, dass du mit Leuten zusammen lebst, zusammen arbeitest, zusammen durch den Alltag gehst, die irgendwo ideal für dich sind.
Klar.
Und wenn,
das ist ja auch, das gibt ja auch eine gewisse Sicherheit.
Genau.
Also das darf man ja jetzt nicht unterschätzen. Das ist einfach eine Sicherheit, wo man zu sich sagt, okay, ich kann mich zum einen auf die verlassen.
Ja.
Und zum anderen, wenn halt eben ein Team da ist, mit dem man lange zusammenarbeitet, dann kann man auch Dinge abgeben, ja.
Also ja,
muss man sich nicht um alles kümmern, sondern dann weiß halt eben der Tourmanager und die weiß ganz genau, auf was ich Wert lege, damit ich es mir natürlich auch, ich sag einfach mal, angenehm machen kann. Und da darf man, das darf man nie vergessen, das wird ja immer gerne mal in den Medien geschrieben, welche, ich sag's jetzt mal, Anforderungen Künstler haben und das wird ja gerne mal das negativ besetzte Wort Allüren im Grunde abgespeichert und damit verbreitet, dass man sagt, was in der Garderobe alles stehen muss und was da stehen muss und da stehen muss. Sowas gibt es bei mir auch, natürlich in einem geringen Maße. Also da muss man unterscheiden, weil grundsätzlich diese Anforderungen für Garderobe, was an Getränken und was da zu liegen hat, zu stehen hat, das hat mit Allüren überhaupt nichts zu tun.
Richtig.
Sondern ja. Man muss als Außenstehender, und jetzt würde ich jetzt spreche ich das Publikum und die Hörer spreche ich an. Das ist Folgendes: Man ist so viel unterwegs, man ist wirklich, ich habe im Jahr immer meine 70, 75 Shows. Und ich, wenn es da nicht die Regeln gibt, was ich gerne in meiner Garderobe hätte, weil das ist in dem Moment der einzige Rückzugspunkt für mich, wo ich Kraft tanken kann, wo ich mich zurückziehen kann und da aus diesem Rückzugsort gestärkt auf die Bühne gehen kann, wenn da jedes Mal was anderes liegt, ja, weil es die Geschmäcker sind verschieden und dann muss ich mich immer komplett auf was Neues einstellen.
Mhm.
Und das ist sehr, sehr ermüdend. Und eben, das versucht man im Grunde zu verhindern.
Und der Veranstalter will ja auch, dass du gut bist, wenn du auf die Bühne gehst. Deswegen ist es ja wichtig, oder?
Ja, und deshalb gibt es ganz klar, und dann jetzt fragen Sie wahrscheinlich, was bei mir wohl in der Garderobe steht, aber es ist so, dass wir mit den Musikern, ich habe meistens eine Garderobe mit den Musikern zusammen, weil es dann viel lustiger ist, aber was da ist, es muss ganz klar, es muss immer Wasser, es muss immer irgendwie Softdrinks, es müssen halt eben mal, Weißwein muss da sein, keine Ahnung, es kann immer mal ein Gin kann dastehen und dann hat man sonst so Knabbergeschichten und dann eben etwas an Schokolade, so diese ganz normalen Sachen, es müssen genügend Handtücher da sein und was man überhaupt nicht, was man immer wieder anmahnen muss, man mag es nicht glauben, dass ein Spiegel in der Garderobe steht.
Ja.
Der wird wirklich gerne mal vergessen. Und das ist echt blöd.
Ja, das ist total doof, ja.
Ja, oder es gibt, ich hatte zum Beispiel Garderoben, da gab es keine Garderobenständer. Also
ja,
das heißt,
schwierig.
Ich musste alles über den Stuhl und sowas legen und sowas. Das ist klingt jetzt vielleicht total banal, aber das sind so die kleinen Annehmlichkeiten, die man dann auch braucht.
Naja, aber das ist doch auch ganz klar, wenn du das ganze Jahr unterwegs bist und dann bist du genervt, dann bist du ja auch, das merkt ja dann auch das Publikum und letzten Endes wollen ja alle gut unterhalten werden. Du willst die Leute unterhalten Und das Unterbewusstsein macht ja so viel mit uns aus. Wenn da einer schlecht gelaunt auf die Bühne kommt, das ist für alle blöd. Ne?
Definitiv. Ja. Definitiv ist es so. Und wenn halt eben, keine Ahnung, es gibt ja Künstler, die das ist aber dann bei Tourneeproduktionen. Ja? Ja. Das ist ja nicht bei Einzelshows, sondern wirklich bei einer Tourneeproduktion. Da hat man ja einen ganzen Tross mit Leuten um sich rum. Aber es gibt Künstler, die wollen in jeder Halle ihre Garderobe einer bestimmten Farbe gestrichen haben, wo ich zum Teil dachte, das ist jetzt alles ein bisschen übertrieben. Aber wenn man dann mal, oder ich habe dann mal recherchiert und habe dann bei den zuständigen Veranstalter auch mal nachgefragt, weshalb das so ist. Und zwar, das ist eine Farbe vom Zuhause des Künstlers. Und da werden
sich zum Teil
Möbel mitgeschleppt in den Trucks, damit ihr ein bisschen zu Hause hat. Weil man darf nicht vergessen, wenn ich nun von den ganz großen amerikanischen Künstlern sowas ausgehe, ich hatte jetzt im letzten Herbst, hatte ich Michael Bublé am Flughafen getroffen. Ja. Und der war mal 4 Monate unterwegs und nicht zu Hause. Ja?
Klar.
Und deshalb machen es die sich so angenehm wie möglich. Kann ich in einer gewissen Weise verstehen.
Total richtig, definitiv. Ja, wunderbar. Wir kommen langsam zum Ende unseres Interviews. Eine spontane Frage. Wann war Thomas Anders das letzte Mal unvernünftig?
Unvernünftig war ich das letzte Mal, als ich mir mein Bentley gekauft habe.
Okay. Aber
ja, weil es ist nämlich nach vernünftigen Gesichtspunkten ist es nicht zu erklären. Aber ich sage, da habe ich mir einfach was gegönnt. So.
Ja, ist doch gut, oder?
Ja, mein Gott, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, weil ich habe das Geld ja nun verdient und ich habe das Geld ja nun versteuert und ist alles okay. Aber ich muss sagen, jedes Mal, auch wenn ich mich jetzt noch reinsetze, habe ich immer noch ein sehr beglückendes Gefühl. Also das war jetzt nicht eine Minutenentscheidung, die man danach bereut hat. Nein, bereut habe ich es nicht. Aber unter normalen Umständen, also ich glaube, vor 10 Jahren hätte man mir nicht sagen können, dass ich halt eben mir einen Bentley in die Garage reinstelle. Aber es ist trotzdem, und ich bin trotzdem happy damit.
Ja, und das ist doch wunderbar. Wenn du Spaß daran hast, hast du gleich positive Gedanken, wenn du morgens rausfährst oder mittags, wann auch immer. Und der Tag gehört dir. Es ist doch eine sehr gute Selbstmotivation, definitiv.
Ja, genau.
Super. Ehe wir uns verabschieden, gibt es in deinem Alltag, Leben einen aktuellen Buchtipp, Filmtipp, irgendein Format? Es kann jetzt aus dem Sachbuchbereich sein und auch aus dem Entertainment, was du unseren Hörern empfehlen möchtest. Also kann auch ein Klassiker sein, muss jetzt nicht was brandaktuelles sein.
Da bin ich ziemlich eingefahren. Also zum einen lese ich gar nicht so viele Bücher, obwohl ich viele besitze. Ich kaufe mir Kochbücher ohne Ende. Aber das ist jetzt nicht so das Spannende, vielleicht für diejenigen, die lieber nur essen und nicht kochen. Aber was ich immer mitnehme, und meine Frau lacht sich schon tot darüber, ich muss, wenn ich in den Sommerurlaub gehe, immer ein Buch von Peter Mayle dabei haben.
Okay.
Und Peter Mayle ist ein Autor, der ist vor einigen Jahren schon verstorben. Und er wurde berühmt, er war eigentlich Werber und ist Engländer und der sich aber in die Provence verliebt hat und hat alles gekappt in London und ist mit seiner Frau in die Provence. Und da kommt, ich glaube, sein erstes Buch war dann auch Ein Jahr in der Provence. Und ich habe mehrere Romane dann geschrieben. Es ist so, so interessant, wenn man diesen frankophilen Lifestyle mag. Und das, was ihm im Grunde von den Charakteren dann an Südfranzosen begegnet, es ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig und unterhaltsam zu lesen. Und man hat nicht nur im Sommerurlaub die Sonne von oben, sondern hat die Sonne auch direkt im Buch.
Sehr gut. Das ist doch ein wunderschöner Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, Sören.
Wir gehen jetzt gleich erstmal raus in die Sonne. Wir haben hier auch in Berlin einen wunderschönen Sommertag und du ja wahrscheinlich auch.
Ja.
Und ich bedanke mich und wir freuen uns auf neue Produkte, neue Ideen von Thomas Anders. Du hast ja schon einiges erwähnt. Das wird sicher sehr spannend.
Ich verspreche es. Okay.
Herzlichen Dank, ja?
Danke, bis
Danke. Dann. Danke. Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.
Das war der Starflüsterer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com.
Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Jansen. Übrigens, wir sehen uns live auf der Bühne am 30. Oktober in Hamburg beim Personality Late Night Festival im Stage Club. Ich freue mich auf dich. Ciao.